Moin Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Schallwandler, zu Gast bei Klangforschern und Soundtüftlern. Mein Name ist Manuela Krause und dieses Mal geht es nach Hamburg. Wir sind zu Gast in einem kleinen, aber feinen Studio im Hochbunker in der Feldstraße auf St. Pauli in der Schallzentrale von Viktor Marek. Aufgewachsen in Dienstlaken, wo er schon mit Freunden im Keller Punkrock spielte, zog es Viktor Marek, als er das Alter der Volljährigkeit erreicht hatte, hinaus in die Welt. Der junge Musiker wusste zwar damals noch nicht genau, wohin es gehen sollte, aber dass er weg wollte, war sonnenklar. Da Berlin immer schon in aller Munde war, schaute sich Viktor zunächst in Kreuzberg um und fand es im Vergleich zu St. Pauli ganz schön leer. Damit war sein Entschluss gefasst. Vom Ruhrpott ging es in die Hansestadt. In Hamburg fand Marek, der damals noch Gitarre spielte und bei elektronischer Musik vor allem an Hip-Hop dachte, eine neue Heimat und ein neues Leben. Hier begann seine steile Karriere im Nachtleben. Vom Tellerwäscher zum Geschäftsführer, wie er selbst mit einem Schmunzeln und Augenzwinkern berichtet. Die Rede ist von seiner Laufbahn im legendären Golden Poodle Club, wo er an der Garderobe angefangen hatte zu jobben. Inzwischen ist er dort Geschäftsführer und kümmert sich um den Tagesbetrieb und alles, was an Organisationen in einem Club so anfällt. Eine Tätigkeit, die ihm einerseits viel Freude macht, aber auch ziemlich zeitaufwendig ist. Gleichzeitig bietet sie Viktor Marek jedoch durch den finanziellen Rückhalt alle Freiheiten, was sein musikalisches Schaffen anbelangt. Es sind im Laufe der Jahre unzählig viele verschiedene Projekte geworden, wie zum Beispiel Jacques Palminger and the Kings of Dub Rock, A Tribe Called Knarf oder das aktuelle Solaire Silmondé mit Patrick Cabré aus Burkina Faso, in denen Marek sich mit seinem ureigenen Klang und Musikverständnis einbringt. Auch wenn er manchmal gern wieder mehr Zeit für ein Soloalbum hätte, liebt er die Zusammenarbeit und den Austausch mit anderen Musikern. Zunächst als Gitarrist, später kaufte Viktor sich dann einen eigenen Sampler und samplte seine Gitarre und alles, was ihm sonst noch klangtauglich erschien. Inzwischen ist noch ein wenig mehr Hardware dazugekommen. Von Software und Plugins hält der Wahlhamburger nämlich nicht sonderlich viel. Er will seine Geräte anfassen, wenn er spielt. Seine Sounds erzeugt er alle selbst, häufig aus Field Recordings. So wird zum Beispiel aus dem Klang eines schleifenden Messers durch Kürzen und Verfremden eine Hi-Hat oder aus dem Weinen eines Kindes, allein dadurch, dass der Sound gedehnt und neu gespielt wird, eine fröhliche Melodie. Viktor liebt es, Musik aus dem zu machen, was ursprünglich keine Musik ist, aus sämtlichen Geräuschen, die er im Alltag vorfindet. Ich habe Viktor vor 2 Jahren kennengelernt, als ich in Hamburg die Konzertreihe Toxic Tunes vom NDR moderiert habe. Bei einem Interview, was wir damals geführt hatten, erzählte mir Viktor, dass er Baustellen als Quelle der unterschiedlichsten Klänge, wie zum Beispiel einem Presslufthammer, sehr inspirierend findet. Daher beschloss ich, mit diesem schönen Thema Baustellen unser Gespräch einzuleiten. Als ich jedoch in der Feldstraße auf St. Pauli ankomme und vorm Bunker stehe, Viktor hatte mich nämlich in sein Studio im Hochbunker in Hamburg eingeladen, muss ich feststellen, dass es hier gerade eine Großbaustelle gibt. Na, das nenne ich mal Synchronizität.
Das ist total lustig. Meine erste Frage ist nämlich, welche Beziehung hast du zu Baustellen?
Ach, wirklich?
Das war die Frage, die ich dir stellen wollte, weil du da damals was Schönes erzählt hattest. Okay, aber die Frage stellen wir heute nicht, obwohl sie auch lustig wäre, weil wir jetzt ja hier in einer Studiobaustelle sitzen, beziehungsweise dein Studio ist keine Baustelle, aber das Drumherum. Aber es ist ja schon ein sehr ungewöhnlicher Ort für ein Studio. Wir sind nämlich hier mitten in einem Bunker.
Ja, ein scheiß Nazi-Bunker. Für, ich glaube, 10 oder gar 20.000 Leute war der, ein Hochbunker, ja, war der gebaut. Ich glaube, es ist sogar der größte noch stehende Bunker Europas, wenn ich mich nicht irre. Riesengebilde. Ich weiß noch, als ich nach Hamburg gezogen bin, bin Feldstraße, U-Bahn ausgestiegen, drehe mich um und sehe diesen Bunker und war schon echt beeindruckt von dem Riesending. Und jetzt ist total lustig, jetzt arbeite ich hier zusammen mit einer Theatergruppe, die daher kommen, dass sie mit unbegleiteten jugendlichen Geflüchteten arbeiten. Und ich glaube, das ist genau das, was ein Nazi-Bunker eigentlich dann am Ende braucht, die Art von Arbeit, um das Ganze mal umzudrehen. Also, und er steht ja auch gut mitten in der Stadt, super Ort. Man kann hier total laut sein selber. Jetzt, dass hier gerade eine Baustelle ist, ist nicht so gut, aber eigentlich ein toller Ort.
Also. Wie lange hast du dein Studio schon hier drin?
Jetzt gar nicht so lange, ein paar Jahre, 4, 5 Jahre vielleicht oder so. Mhm. Davor war ich im Keller, ohne Fenster, so einer Lüftung nur. Und oh, nebenan war eine türkische Großbäckerei, das was ganz schön war, weil die hatten so nebenan die Öfen, wo sie Brot gebacken haben. Und es kam immer eine gleichmäßige Wärme rüber von dem... Leider haben sie dann irgendwann die Öfen woanders hingebaut und wir hatten keine Heizung und es war plötzlich total kalt und feucht.
Und hat man das gerochen? Roch das dann immer?
Es roch immer total lecker. Man kam immer, ja, und dann konnte man auch mal so eine... mal so ein, irgendwie so ein Pido oder so von sich da auch stibitzen.
Das klingt super. Okay, das hat man jetzt hier nicht. Und ich glaube, wenn sich jetzt jemand vorstellt, ein Studio in einem Bunker, hat man auch nicht so ein Bild. Vielleicht sollten wir ganz kurz beschreiben, wie das hier aussieht. Das ist eigentlich so ein Raum im Raum. Ne? Hast du den selber eingebaut oder war das schon so?
Nee, das habe ich bauen lassen. Das ist auch leider keine richtig gute Raum-in-Raum-Konstruktion, aber annähernd hat mir jemand gebaut. Ich bin handwerklich... Nicht so richtig.
Nicht so begabt.
Ja, also muss man sich nochmal reinarbeiten in das Thema, aber die Zeit ist knapp.
Auf jeden Fall gibt es auch Licht und es gibt einmal ein Fenster, da schaut man dann in den Theatersaal und dann links um die Ecke sehe ich nur davon, von da kommt irgendwie helles Licht. Und dann sind wir auch schon umgeben von deinen ganzen tollen Geräten, mit denen du arbeitest. Auf die kommen wir gleich noch zu sprechen. Was mich erstmal interessieren würde, weil du kommst ja ursprünglich auch aus dem Ruhrgebiet.
Ja, stimmt.
Von wo genau bist du denn da?
Dienstlaken heißt das. Das ist okay. So zwischen Duisburg und Oberhausen eingequetscht. Ja, okay. Und am Rande Richtung Niederrhein.
Aber interessanterweise hört man überhaupt nichts mehr davon, oder?
Nee, ich gebe mir jetzt schon fast wieder Mühe, dass man es mal hört. Okay. Früher brauchte ich so Abstand da zum Ruhrgebiet und so. Dann war ich in Hamburg und dann habe ich mal versucht, das zu vermeiden. Jetzt finde ich es eigentlich schon wieder ganz gut. Aber man hört es eigentlich trotzdem nicht so richtig.
Nee, klingst du, also da ist natürlich schon durch deine Zeit hier so ein bisschen diese nordische Melodie auch so leicht mit drin.
Ja, ist auch mit drin.
Aber hast du noch Verwandtschaft oder so?
Ja, meine Familie wohnt da noch. Meine Brüder, meine Eltern und so.
Und wenn du mit denen redest? Dann redest du doch bestimmt wieder so.
Dann rede ich dann. Da ist es dann nochmal ganz anders.
Ja. Aber das kenne ich nämlich, weil ich komme nämlich auch von da.
Wo denn? Kommst du
also
weg?
Also ich komme weg von. Ich bin eigentlich aus Buckumhövel. Buckumhövel, das ist so ein ganz kleiner Ort in Hamm. Hamm in Westfalen. Okay, also so eigentlich so am Rande vom Ruhrgebiet. Ne? Also das liegt zwischen Münster und Dortmund. Und mir geht es auch genauso. Also man hört es ja so auch nicht, wenn ich so... Ich hatte nämlich das Gleiche, als ich nach Berlin gegangen bin, dass ich gerne jetzt nicht so proletarisch klingen wollte, sondern ich wollte gerne ein bisschen kosmopoliter sein.
Und bei Berlin ist ja noch ein bisschen nah dran fast so. Ne? Also als ich nach Hamburg gegangen bin, dachten dann doch öfter mal Leute, ich würde aus Berlin sein, als ich das nicht ganz verbergen konnte mit dem Pott-Akzent.
Echt? Aber so ähnlich ist der Akzent ja auch nicht in Berlin.
Naja, mit dem Waschendab ein bisschen, aber
so, ja, das stimmt.
Also für Leute, die nicht so...
Die sind keine Insider.
Ja, genau.
Aber die Frage war ja, was dich hierher verschlagen hat. Warum bist du praktisch dann von Dienstlaken nach Hamburg gekommen?
Das war ja so Mitte der 90er und ich fand tatsächlich damals die Hamburger Musikszene so interessant rund um den Pudel, lustigerweise. Also das war ja dann noch, das waren die ersten Platten, die da erschienen von der dann später sogenannten Hamburger Schule. So, das war irgendwie so mit 18 für mich dann doch prägende Musikrichtung irgendwie. Und ich konnte dann den Zivildienst nutzen, um dann mir eine, da irgendwie, also der Wunsch war auch sehr, sehr groß, da wegzugehen aus dem Ruhrgebiet. Ja, das war der erste Teil und dann war der nachfolgende, wohin denn eigentlich, wenn weg? Und dann sollte es schon ein bisschen weiter sein. Viele Freunde von mir sind nach Köln, aber es war mir noch zu nah dran. Dann blieb nur Hamburg oder Berlin. Und dann bin ich, bevor ich 18 war, mit einem Freund mal nach Berlin gefahren und war so fast so ein bisschen enttäuscht, weil ich war so in Kreuzberg und so. Und dann war das irgendwie so ein bisschen leerer. Ich hatte es mir lebendiger vorgestellt, weil ich vorher auch mal in Hamburg war. Und da war dann St. Pauli doch ein bisschen einfach, vielleicht weil es enger ist und die Straßen kleiner sind, kam es mir irgendwie voller vor, mehr Leute und so. Und dann fand ich Hamburg irgendwie, hat dann irgendwie den kleinen Vortritt gekriegt.
Und so musikalisch hat es dich auch mehr angesprochen.
Damals, weil Berlin zu der Zeit, waren diese ganzen ersten Berlin-Sachen ja vielleicht schon so ein bisschen durch. Und da hatte ich noch nicht so, ich war noch nicht so tatsächlich zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz so auf elektronische Musik oder so. Die ganzen Techno-Geschichten, da habe ich noch ein bisschen mit gefremdelt. Da war ich näher am Hip-Hop und so und da war Hamburg ja auch dann doch zu der Zeit wieder interessant.
Du hast selbst zu der Zeit auch schon Musik gemacht, als du hergekommen bist, oder hat es dann hier begonnen?
Nee, ich habe vorher schon Musik gemacht und habe dann auch meine erste Band, bevor ich hier eine Band gegründet habe ich Freunde aus Dienstlaken dann noch hierher geholt. Ich habe dann bei Rocco an der Tür geklingelt, hatte irgendwie seine Adresse.
Du kanntest ihn, oder?
Ja, ich kannte ihn so nicht so gut. Also ich hatte ihn vorher mal kennengelernt nach einem Konzert. Und da haben die gespielt, nämlich ganz in der Nähe von Dienstag in Förde. Da gab es einen Laden, der hieß Rolling Stone, genau. Und da hat er gespielt und dann habe ich irgendwie danach mit dem irgendwie gequatscht und so. Und dann bin ich dann in Hamburg, habe ich bei ihm geklingelt und ihm eine Kassette, ein Tape mit einer ganz, ganz schlechten Aufnahme von uns in die Hand gedrückt, nur so einen Kassettenrekorder aufgenommen. Und das fand er aber wohl auch irgendwie lustig. Und das war dann am Ende unser erster Gig im Pudelclub.
War das noch mit dieser Psychobilly-Fun? Also das ist doch so eine diese Waltons, ne?
Ah, nee, das war Jack. Jack hatte die Waltons.
Also ich dachte, du wärst auch bei den Waltons.
Nee, da war ich
jetzt habe ich was durcheinander gebracht.
Nee,
klar. Was hattest du für eine Band damals?
Das war mit einem alten Freund von mir, Thorsten Passfeld heißt er, der ist jetzt so Maler geworden dann irgendwann, macht auch so ein bisschen Musik, aber man kennt ihn so ein bisschen aus der, weil er sehr lustige Bilder malt. Und noch einem anderen Freund, wir hatten dann so eine Band, die hieß Triophil oder so. Also im Keller meiner Eltern.
Fidel Castro,
so.
Oder?
Ja, eigentlich wegen Fidel Castro oder weil Fidel auch so lustig klingt. Mhm. Diese Mischung zwischen Fidel Castro und Fidel als Ausdruck für Rumfiedeln. So. Mhm. Und wir haben dann im Keller meiner Eltern eher so auch so Waschtrommeln mit Gitarren und so Schrottpunk gemacht irgendwie so. Und genau, dann kam es zu dem Gig im Pudelclub und dann hatte man gleich so einen ganzen Abend mit auflegen und so. Und dann gab es damals ja nur den einen Plattenspieler mit Mikro und dann waren da aber auch immer gleich alle, also ich glaube zu der Zeit hatte der Pudel gar nicht jeden Tag auf, sondern wenn er auf hatte und dann waren dann Frank Spilker und die ganzen Leute waren dann plötzlich da und es drehte sich so um, die Leute, die ich sonst die ersten Platten gekauft habe, dann stand ich plötzlich auf der Bühne und war der Musiker und war dementsprechend nervös mit 18 oder so und war dann aber ein total lustiger Abend und hat alles gut funktioniert. Genau, war vielleicht auch so ein bisschen mein Einstieg, dann habe ich ziemlich schnell gearbeitet, da auch hinterm Tresen und Norbert, der damals eigentlich den Pudel selber organisiert hat. Rock und Schorsch haben dann mehr so ein bisschen das Programm gemacht und das drumherum. Das Ticketgeschäft hat der Wiener Norbert gemacht. Bei dem habe ich dann angefangen. Der hatte noch den Tempelhof an der Garderobe zu arbeiten. Und dann war das am Beginn meiner Nachtleben-Karriere. Jetzt arbeite ich da immer noch und ja, verrückt.
Aber cool, also das war eigentlich so bist du überhaupt auch in diese Szene reingekommen, so weil du halt dein Tape abgegeben hast, dann gab es den ersten Gig und von da aus
ging
dann alles weiter.
Okay. Ja, ja.
Du hast gerade gesagt, da gab es nur einen Plattenspieler und Mikrofon. Also das heißt, wenn jemand aufgelegt hat, der hatte keine Möglichkeit, Platte um Platte zu spielen, sondern während die nächste Platte kam, musstest du was erzählen.
Es war so mehr eine Radioshow fast am Ende. Man musste irgendwas sagen. Ja. Egal. Also viele Leute haben dann so semi-ambitioniert tatsächlich sehr viel über die Platte, über die nächste erzählt oder die vor. Also so wirklich so wie ein Radio. Und manche haben dann irgendeinen totalen Quatsch erzählt. Ich hatte einen weiteren Abend mit meinem damaligen Kumpel Thorsten. Wir haben dann immer Kurzgeschichten geschrieben auf einer alten Schreibmaschine, während die Platte lief und die dann vorgelesen und im Publikum verschenkt oder verkauft, versteigert.
Das ist auch eine coole Idee. Also so voll, so direkt, während das Stück noch lief, hast du
und dann eine Kurzgeschichte und dann wurde die vorgelesen. Der andere hat dann die nächste Platte ausgewählt und dann durfte sich die aus dem Publikum jemand dann nehmen.
Ja, cool. Das Konzept so voll auch so voll im Hier und Jetzt. Ich meine, musst du auch darauf vertrauen, dass dir in dem Moment eine Geschichte einfällt.
Ja, der Druck war hoch. Ja.
Das glaube ich. Und was machst du heute im Pudel? Weil du sagst, du bist da ja immer noch.
Jetzt bin ich die Geschäftsleitung.
Okay.
Klassische vom Tellerwäscher zum
zur Geschäftsleitung.
Ja, irgendwie bin ich da hängen geblieben. Der ist dann doch mir viel wert gewesen, der Laden. Sehr viel Energie ist da reingeflossen, was auch schön ist. Und manchmal denke ich, ja, vielleicht hätte ich auch noch mehr Energie in die Musik stecken sollen. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen beides. Auf eine Art zwei Fulltime-Jobs, die sich teilweise auch sehr toll ergänzen, weil auch da habe ich immer wieder Musik kennengelernt, die ich sonst wahrscheinlich gar nicht, wo ich gar nicht so drauf eingestiegen wäre, weil man da tickig ist und manchmal Sachen mitkriegt, die man gar nicht so, das ergänzt sich ja auch gegenseitig. Andererseits nimmt einem das auch so doch sehr, sehr viel Energie, kostet das auch sowas zu machen, dass natürlich auch die Zeit und Energie fürs Musikmachen selber dann auch ein bisschen weniger wird.
Wie viel Zeit verbringst du denn da im Club?
Ja, jetzt mache ich ja das Tagesgeschäft, alles vorbereiten und so, aber es ist schon wahnsinnig sehr viel administrative Arbeit, E-Mails schreiben, Papierkram, keine Ahnung, also eigentlich versuche ich das immer im halben Tag zu erledigen, klappt aber meistens nicht.
Okay.
Und abends muss man ja auch nochmal vorbeischauen und so. Ja, das ist schon schwierig. Andererseits hat mich das finanziell immer unterstützt und ich kann auch immer dann mal frei nehmen, wenn ich auf Tour gehe oder sonst irgendwas, ist das relativ unkompliziert, dann sich wieder die Zeit dann auch frei zu schaufeln. Mhm. So.
Na, und du bist halt auch nicht davon an, also nicht darauf angewiesen, dass du jetzt mit der Musik, die du machst, irgendwie so viel Kohle reinbringst,
total,
weil dann
ja.
müsstest du wahrscheinlich deine Musikrichtung ein bisschen verändern.
Genau, das
wird voll leben wolltest.
Ja, ich hatte ein paar so, also echt wenig richtige Aufträge, das war dann eher so für Theater und dann hatte ich immer noch das Glück, dass ich eigentlich für die Musik, die ich mache, gebucht wurde und dann immer noch mein Ding machen konnte. Natürlich nicht ganz so, wie man es machen würde. Man muss sich irgendwie, ja, irgendwie auf eine Situation, auf einer Bühne einstellen, für ein Stück oder so. Und da wird ja auch immer viel mitgeredet und gibt Änderungswünsche und so. Aber das hat mir schon gereicht an Auftragsarbeit, musikalische Auftragsarbeit. Also noch mehr möchte ich da, glaube ich, nicht unbedingt kennenlernen in die Richtung. Das ist schon irgendwie so, ich finde es ein bisschen oftmals dann doch relativ trist, wenn man da so...
Ist das so, dass man da so viele Vorgaben dann kriegt? Ich hätte eher gedacht, dass sie sagen so, ja, das ist unser Stück und
ja,
wir brauchen irgendwie...
Ich hatte noch geringe Vorgaben, so, aber ich glaube, dass es sehr viel mehr ist oftmals und dass man dann doch eher da so, sagt man so,
aber was
Dienstleister
sagen,
ist.
Ja, was sagen die dir dann zum Beispiel, was die jetzt von dir wollen? Die sagen dann...
Also meine Musik ist ja doch oft sehr Groove oder sagen wir mal tanzorientiert, rhythmusorientiert und natürlich passt das nicht immer, das gibt dann einfach so Szenen, wo dann Schauspieler singen und dann ist es nicht unbedingt immer so die Art von Gesang, die ich mir vorstelle oder keine Ahnung, also so, ich hatte immer das Glück, dass ich meistens als Live-Musiker mit auf der Bühne war und das dann auch live gemacht habe und das okay, war dann das doch irgendwie, hat dann schon auch Spaß gemacht, wenn man das jetzt alles vorbereitet und als reine Auftragsarbeit ist man da dann doch vielleicht ein bisschen gefangener in dem Rahmen, der dann vorgegeben ist. Der ist halt stärker vorgegeben, als wenn man mit einer Band auf Tour geht. Oder
okay,
so.
Klar, weil da kannst du ja auch spielen, worauf du Lust hast. Wenn wir sagen, wir brauchen jetzt hier an der Stelle vielleicht diese oder jene Stimmung oder da
wird genau,
es ganz schwer und wir brauchen so Unterstützung oder so.
Und dann ist das wahnsinnig schwer, in Worte zu fassen. Dann reden die von irgendwelchen Stimmungen, dann macht man das und dann merkt man erst im Nachhinein, dass sie was ganz anderes gemeint haben und so. Das, und dann muss man wieder was Neues machen und dann passt es wieder nicht dann, oder so. Und dann macht man eine dritte Sache am Ende für eine Begleitung von einer Minute oder so, die dann 10-mal aufgeführt wird und das war es dann auch. Also sonst nimmt man eine Platte auf, die besteht dann erstmal für die nächsten 10 Jahre, dann geht man auf Tour und spielt die Songs immer wieder. Das ist viel ertragreicher auf der künstlerischen Ebene als so ein Theaterwahnsinn. Dann ist der Druck da immer so hoch, da muss das alles in ein paar Wochen aus dem Boden gestampft werden und alle drehen am Rad irgendwie, weil ja, Hierarchie am Theater und so, alles schwierig. Und ich hatte ja tendenziell eher die guten Erfahrungen. Also ich meine, die richtig harten möchte ich jetzt auch nicht erleben. Von daher lieber selbstbestimmt auf der musikalischen Ebene arbeiten, dafür noch einen anderen Job machen. Das ist vielleicht doch besser, als sich da so durchschlagen. Ich bin jetzt auch überhaupt niemand, der jetzt irgendwie Unterricht geben könnte oder so. Ich habe es mir auch selber beigebracht soweit und kann das, glaube ich, auch nicht so richtig gut vermitteln und habe da auch nicht so ein Interesse dran.
Muss man ja auch nicht, oder?
Ja.
Du bist eher so voll der Autodidakt.
Ja.
Und angefangen hast du mit Gitarre oder Trommeln?
Angefangen habe ich mit Gitarre tatsächlich.
Okay.
Und dann, ich bin also recht katholisch erzogen worden und war dann immer so Messdiener auch und so.
Echt? Okay.
Ja. Und dann lustigerweise hatten wir einen total liberalen und fortschrittlichen Kaplan, der war so ein bisschen so ein Hippie-Typ und der konnte Gitarre spielen und dann war ich irgendwie so auf Gitarre und so und dann sollte das so mein Gitarrenlehrer sein, weil wir hatten dann auch nicht so viel Geld für einen richtigen Gitarrenlehrer und so. Und dann hat er das eben so gemacht und wollte mir dann aber immer so Beatles-Songs beibringen. Und ich war immer so, nee, Beatles finde ich voll spießig und so. Da war ich so 12 oder so und wollte immer so Punk spielen. Und er dann so, ja, was ist denn Punk? Und dann habe ich ihm so Ramones-Kassetten oder so mitgebracht. Und der dann, ja, das ist ja aber doch immer nur ganz wenige Akkorde und die spielen doch nur 3 Saiten oder so. Und ich so, ja, aber das ist doch voll gut. Und dann hat er sich das so angehört. Dann haben wir trotzdem zusammen irgendwie rausgefunden. Mhm. Und dann war das so das war das erste Instrument, was ich gelernt habe mit dem Hippie-Kaplan aus meiner Gemeinde.
Also der hat sich echt dann auch so Remotes-Nummern angehört und hat sich da.
War schon offen, er war jetzt nicht so begeistert. Wir haben dann doch auch immer, kamen auf die Beatles zurück und es war jetzt auch nicht so lang, es war so ein Einsteigerkurs, wenn man so will, so auf privater Ebene. Aber war gut eigentlich.
Super.
Wir haben immer im örtlichen Jugendzentrum hatten wir dann unten so einen Proberaum und haben dann eben so frühe Punk-Sachen, Ramones und Clash und so gespielt.
Also auf Rockmessen warst du da nicht dabei
in der Kirche.
Ich dachte so, nee, Kindergottesdienst oder so Jugendgottesdienst gab es ja manchmal mit so coolen Bands, die dann so
vorne vor dem Altar standen.
Okay.
Nee, ich war klassisch Messdiener und habe dem Pastor Wein und die Hostien gebracht und
okay,
so. Weihrauch geschwenkt und ja, genau, reihenweise sind die Kinder umgefallen. Mir ging es nicht so, Gott sei Dank, aber die sind immer so weggedriftet von dem. Angeblich hat das auch ein bisschen THC-Gehalt, Weihrauch. Ich weiß nicht, ob es so wirklich so ist.
Also es gibt ja Leute zum Beispiel, die schnüffeln das richtig.
Ja?
Also du machst dir wie so eine Räucherschale.
Ja.
So mit so Kohlen in so einer Schüssel, machst ordentlich Weihrauch drauf,
ja,
und dann Handtuch drüber, Kopf drauf und inhalierst das. Und das haben wohl auch schon früher so Mönche und so gemacht. Das blüht dich richtig weg angeblich.
Ja, doch, ja.
Aber ich glaube, das hat auch immer so, man kriegt halt Kopfweh auch.
Ja,
so, weil
das kann gut sein.
Das ist schon intensiv. Also man kriegt ja schon in der Kirche Kopfweh, wenn das so viel davon. Aber es liegt vielleicht auch nicht nur am Weihrauch.
Nicht nur. Das ist die Kombination.
Genau.
Ja, dann kniet man da ja gerne auch da vorne, ja, vor dem Altar und dann schwenkt man das Ding. Dann immer so die Messen so klong, echt so umgefallen.
Das ist krass, okay. Und wie bist du dann praktisch vom Gitarrespielen zur elektronischen Musik umgeschwenkt? Oder was waren so die ersten Impulse, die da so kamen, hast du gedacht hast, ey, eigentlich könnte ich auch mal was anderes machen als Gitarre, oder?
Ja, so ein bisschen. Es kamen so ein paar Sachen zusammen. Erstmal, dann hatte ich hier zwei Bands in Hamburg ziemlich früh, weil das über die Entfernung mit den anderen irgendwie nicht ging. Und da stellte sich dann auch schon relativ schnell heraus, ja, der eine studiert, der andere macht das und so. Und ich wollte das ganz viel machen, jeden Tag irgendwie Musik machen und so. Und die Zeit war bei den anderen nicht da. Und dann stand ich da alleine im Proberaum, das bringt es ja dann auch nicht. Und dann war es auf der einen Seite, dass ich dann so frühe Drum Machine und Synthesizer so gesynkt habe und dann eben dementsprechend dazu selber spielen konnte. Ich hatte dann irgendwie einen Drummer und einen Bassisten, in dem ich die Elektronik benutzt habe, was ich total gut fand. Gleichzeitig hat sich dann meine Musikgeschmack dann auch eben zur Elektronik hingewandelt. Das hat sich so gegenseitig immer beeinflusst. Mhm. Am ehesten habe ich dann so alte Hip-Hop-Sachen am Anfang gehört und so und fand das dann interessant. Und dann wurde irgendwann das reine Gitarrenspiel auch langweilig. Und ich habe mich dann mehr so in die Elektronikwelt reingefuchst irgendwie. Mhm. Ja, eigentlich ist das immer noch so ein bisschen die Essenz des Ganzen, ist so für mich immer noch so ein bisschen, jetzt bin ich immer auf der Suche nach Samplern zum Beispiel, die am musikalischsten funktionieren, also die man am weitesten wie ein Instrument spielen kann, wo man alles so weit verbiegen kann, dass die einzelnen Sachen nur noch Soundquellen sind. Also ich finde halt, so eine eingeschlagene Saite hat auf jeden Fall seine Berechtigung, aber ich finde es persönlich auf Dauer ein bisschen langweilig. Ich würde lieber andere Sachen als Soundquelle nehmen, die dann aber auch am besten richtig spielen können, also so wie man ein Instrument halt spielt. Ne?
Also du meinst praktisch so eine Hardware, wo du die Files, also die du gesampelt hast, reinlädst und dann kannst du es wie ein Instrument spielen, oder wie hast du es jetzt gemeint?
Ja, so in der Art, genau. Dass man, da gibt es ja unterschiedliche Editier- und Spielmöglichkeiten bei Samplern. Alte Sampler, keine Ahnung, sind ein bisschen beschränkter vielleicht in den Möglichkeiten, wie man die Sounds verbiegen kann oder so. Also ich benutze eben gerne so Schnipsel und dann, ja, rhythmisch, klar, MPC oder so gab es schon lange so, aber jetzt kann man ja mittlerweile, geht es ja alles noch ein bisschen weiter, dass die Editiermöglichkeiten und die ganzen Verformen, Melodien spielen aus irgendwelchen, aus Baustellengeräuschen meinetwegen oder quietschenden Schienen oder was auch immer, also so, ne, einfach andere Soundquellen benutzen als eine angeschlagene Saite oder einen Sinuston.
Wenn du jetzt so Sounds machst, also deine Soundquellen, erzeugst du die dann selber? Also setzt du dich zum Beispiel hin und spielst dann irgendwas mit einem Mikrofon? Oder gehst du auch mal, nimmst mal ein Mikrofon, gehst mal raus und machst mal so Field Recordings, oder?
Ja, beides. Gerne auch thematisch. Also so, ich habe zum Beispiel war ich jetzt das vierte Mal in Burkina Faso, in Ouagadougou. Am Anfang auch mit Hayusso, mit diesem Theaterprojekt, haben wir einen Austausch gemacht mit der, ich glaube, einzigen westafrikanischen Theaterschule. Die gibt es nämlich dort. Und ich war eben der begleitende Musiker.
Cool, aber in dem Fall ist es doch toll, der Theatermusiker zu sein.
Heute
wenn man
total super.
Auch so schöne Reisen kommen.
Ja, ganz toll. Das ist ja auch jetzt ein bisschen ausgenommen. Das ist ein sehr spezielles Projekt und das ist ja auch nicht in der Hierarchie eines Theaterhauses oder so. Also ist ja dann doch sehr so ein Off-Projekt. Ja, es ist nicht alles negativ am Theater. Ich habe auch gute Erfahrungen gemacht.
Achso, nee, hatte ich so auch nicht verstanden. Aber weil du eben meinst, du arbeitest lieber frei. Aber ich dachte, wenn du dann so...
Nee, da ist aber Freiarbeit mit einer Aufgabe, die ich mir sonst vielleicht so nicht gestellt hätte.
Aber und du hast trotzdem allen Freiraum.
Ja. Cool. Da total, ja.
Und da hast du dann dort...
Und da bin ich dann eben, genau, da habe ich ziemlich viel Field Recordings gemacht. Bin mit meinem Mitmusiker, den ich dort dann auch gesucht habe. Ich habe dann versucht, auch jemanden vor Ort, der eben eine Zusammenarbeit zu haben, und habe dann auch Patrick Cabré gefunden, ganz toller Musiker von dort. Und da bin ich mit ihm zusammen rumgefahren. Wir waren so auf dem Markt und haben dann alles Mögliche aufgenommen. Dann irgendwie werden da ja auch gerne Tiere direkt auf dem Markt noch geschlachtet. Dann sind ja viele Hühner und dann Kopf ab und das Quietschen und das ganze Tier wird auseinandergenommen. Da habe ich dann immer schön das Aufnahmegerät draufgehalten und dann doch sehr, sehr viel davon benutzt. Also die Songs eigentlich quasi fast komplett die Struktur aus den dortigen Aufnahmen gemacht. Mhm. Irgendwie Kinder auf dem Markt, also tatsächlich ist Ouagadougou eine Stadt, wo recht wenig, also fast gar kein Tourismus ist. Und wenn durch die Kolonialzeit sind da viele Franzosen, ich zum Beispiel spreche kein Französisch, ich war dann ein komischer Sonderling für die Leute, dass ich als Weißer kein Französisch spreche. Was aber immer sehr gut ankam, weil ich habe da ein bisschen die Moré, so ein bisschen die Sprache, die meisten dort sprechen, gelernt, zumindest so grundlegende Sachen. Und dann fand ich es immer ganz toll und dann war ich eben mit diesem Moré so auf dem Markt und dann hat sich dadurch, ist dann sehr schnell, ist so der Bann gebrochen gewesen und dann, weiß ich nicht, ja, so Kinder kamen angerannt und schreien immer Nassara, das ist das Wort für Weiße, kommen so 15 Kinder und zeigen so auf einen und Nassara, Nassara! Sowas kann man natürlich gut aufnehmen oder ein anderes Kind hat einfach nur geheult, als es mich gesehen hat, das war auch eine gefundene Aufnahme. Konnte man eine schöne Melodie draus spielen aus dem Geheule am Ende, wenn man das noch ein bisschen bearbeitet pitcht oder so.
Und wie, also genau, das wäre nämlich der nächste Schritt. So, wie geht es dann weiter, wenn du jetzt, sagen wir mal, du möchtest jetzt aus diesem Weinen was machen, also dann würdest du das im Sampler reinpacken und dann kannst du von dort weiterarbeiten. Aber benutzt du dann, weil so Field Recordings kann man ja oft auch eher so atmosphärisch nutzen, ja, oder? Weil oft hast du dann, du hast so einen Raum, wenn du zum Beispiel sagst, da ist so ein Wart und man hört mal so ein Quietschen, ja, ja, oder so ein Messer, was geschliffen wird und die Stimmen und so, da würde ich denken, dass das ja eher so erstmal eine Atmosphäre erzeugt. Aber du
das Atmosphärische gesagt, interessiert mich eigentlich eher nicht so. Okay. Also wenn so ein Messer schleifen, dann würde ich das zum Beispiel als Hi-Hat nehmen oder so.
Okay. Das heißt, du schneidest dir das dann so zusammen, die eine Stelle hast.
Ja, genau. Eigentlich nur so totale Schnipsel. Das Weinen war jetzt ein bisschen länger, aber man redet jetzt auch nur von ein, zwei Sekunden oder so. Und es hat, was ich daran immer schön finde, das hat ja eine totale Unreinheit. Also das ist ja kein reiner Ton. Der ist ja auch, wenn er ein bisschen länger ist, nicht stimmbar. Also nur bedingt. Da kann man versuchen, auf ein A zu stimmen, aber der ist in sich so unrein. Das ist meistens, also es haut natürlich nicht immer hin, aber meistens ergibt das irgendwie eine ganz gute Reibung im Grundton. Und das kann man natürlich auch noch alles weiterhin verfremden. Dann jagt man es noch durch Effektgeräte und verstimmt das noch viel tiefer oder so. Ich habe auch gar nicht den Anspruch, dass das Wein als das zu erkennen ist. Mhm. Aber es gibt trotzdem irgendwie eine Grundatmosphäre, die bei den Stücken, irgendwie hört man Ouagadougou raus, auch wenn man es gar nicht bewusst wahrnimmt vielleicht und das auch gar nicht so sein muss, hat das doch irgendwie, fängt es die Stimmung da irgendwie auf eine Art ein. Also man kann auch x-beliebige Drums sich in den Sampler laden und das machen, aber ich finde mal gut, wenn das so eine Connection hat thematisch zu dem, was man da so macht.
Wenn du sagst thematisch, gehst du generell dann eher so konzeptionell an deine Arbeit ran, also dass du dir schon vorher ein Thema überlegst oder wie ist so bei dir der Arbeitsprozess?
Oftmals ja, also es kommt immer aufs Projekt drauf an. Klar, ich habe jetzt diese Band mit Jack Palminger und The Kings of Dub Rock, da ist jetzt ja im
die
Namen schon.
Noch, ja?
Die gibt es noch, ja.
Ach so, okay, das wusste ich gar nicht.
Wir haben schon neue Aufnahmen angefangen, aber nicht fertiggestellt.
Ja, es gibt ein neues Album irgendwann.
Nicht mehr dieses Jahr, aber nächstes Jahr hoffentlich.
Okay, cool, ja, das ist toll. Das
dauert immer so lange, wir haben immer so viel zu tun. Und da ist natürlich so ein bisschen im Namen schon festgelegt, dass es da ein bisschen um Dub geht, also so streng ist es da ja auch nicht, aber da versuche ich natürlich schon ein bisschen. Da ist nicht ganz so streng konzeptionell wie das eben beschriebene, da ist ja sehr stark, aber da geht es natürlich so ein bisschen so drum, auch durchaus ein bisschen dreckigere, ältere, nach Dub klingendere Sounds zu sammeln, die dann aber doch immer noch versucht, dann noch ein bisschen ins Moderne hinüber zu zerren. So. Aber die Grundstruktur, dass man da, dass dieser Dub da immer so ein bisschen durchschwingt. So. Mhm. Habe ich dieses Projekt mit Ashraf Sharif Khan, mit dem pakistanischen Sitar-Spieler, und das funktioniert auch nur so gut, weil es da eben um Improvisation geht. Also da ist immer so ein Thema musikalisch, um das sich das ganze Stück irgendwie so drumherum ausbreitet. Es ist ja auch in der traditionellen pakistanischen Musik so. Das sind ja auch, wenn man so will, auf eine Art fast so Loops oder so. Also so wird dann halt von einem Tabla-Spieler begleitet, aber der Tabla-Spieler spielt ja auch sehr, sehr, sehr dynamisch. Mhm. Das interessiert mich, das umzusetzen auf einer elektronischen Ebene. Wie kann man möglichst dynamisch und offen improvisieren mit dem Gerät? Natürlich braucht man irgendwie eine Grundlage. Ich kann das nicht alles in dem Moment herstellen, aber wie kann man das Voreingestellte möglichst weit verfremden, verändern und auf die Situation dynamisch eingehen? Mhm. So.
Weil jetzt gerade so bei so einem Sita-Spiel oder so wäre halt voll langweilig, wenn du einfach nur so ein Four-to-the-Floor-Beat hättest, der halt
ja,
so durchgeht. Ne?
Ja, dann also, wird es beliebig so. Das, genau. ist irgendwie, das kann es also, nicht sein.
Dass du die Patterns irgendwie auch variieren kannst. So
ja.
Okay, aber das ist schon eine coole Herausforderung. Ist gut, dass du das angesprochen hast, weil darauf hätte ich dich eh nochmal angesprochen, weil es ja auch ein ziemlich ungewöhnliches Projekt ist. Ich kenne eigentlich sonst niemanden, der mit einem Sita-Spieler zusammenarbeitet, der auch noch aus so einer Dynastie von Sita-Spielern kommt. Und da ist natürlich voll spannend, so wie seid ihr aufeinander aufmerksam geworden oder wie ist dieses Projekt entstanden?
Da muss ich jetzt dem Theater danken, dann doch in dem Fall.
Aber schon wieder.
Aber auch die Gruppe, die hier vorne probt, Hayusom, um sie nochmal zu nennen. Gute Gruppe, die wollten gern ein Bollywood-Stück machen und haben dann irgendwie Ashraf gefunden und hatten ihn dann eingeladen als Musiker.
Und der war schon hier in Hamburg?
Der war lustigerweise in Hamburg. Also der hat auf Tour eine Frau aus Kiel kennengelernt und ist dementsprechend in Kiel gelandet. Mhm. Hat sie gleich geheiratet. Nach dem dritten Tag kennenlernen haben die geheiratet. Verrückte Sache.
Unglaublich.
Ja. Und dann...
wo die Liebe hinfällt.
Ja, genau. Haben die ihn irgendwie im Netz gefunden und er sollte das Stück begleiten und auf Dauer war es denen dann nur ein Sita mit Tabla vielleicht noch dann doch zu klassisch und haben mich dann dazu ins Boot geholt und ich war dann erst ein bisschen skeptisch, so Sita, weiß nicht, keine Ahnung, habe ich jetzt nicht so viel mit zu tun, war da ein bisschen Vorurteil behaftet und er lustigerweise auch so ein bisschen, er hatte zu dem Zeitpunkt noch null irgendwie Zugang zu elektronischer Musik oder so und dann fremdelten wir so ein bisschen und merken aber doch relativ schnell, irgendwas ist da, was wir an dem anderen so mögen und haben uns gegenseitig, er hatte seine Sita dabei, hat mir was vorgespielt, ich hatte Aufnahmen dabei und habe ihm was vorgespielt und irgendwie mochten wir uns da gegenseitig so beim ersten Treffen direkt.
Und also auch so menschlich
oder menschlich, oder genau, musikalisch. Aber beides irgendwie so, ja. Es war irgendwie auf einmal plötzlich ein guter Flow im Raum irgendwie, da kam er so zwischen uns und dann haben wir gedacht, okay, kann man ja vielleicht mal probieren und so und dann kam er zu mir ins Studio und irgendwie funktionierte das. Ich hatte keine Ahnung, was er da auf seiner Sita genau macht und was er meint. Und ich war auch ein bisschen irgendwie so, welche Rhythmik spielen die wohl und so, keine Ahnung, in welchem Rastern, da lass mal einfach ausprobieren und irgendwas angeschmissen. Und irgendwie ergaben sich dann für das Theaterstück musikalische Ideen. Die haben dann da sehr gut funktioniert. Und zu dem Zeitpunkt hatten wir eine große Pudelgala auf Kampnagel, in dem Theater Kampnagel, das war dieselbe Zeit und irgendwie wurden wir gefragt, ob wir nicht da auch auftreten wollen und haben dann da im Foyer gespielt, während auf der großen Bühne, ich weiß gar nicht mehr, wer alles gespielt hat, großes Programm, war mega voll und so und uns kannte niemand, wir haben im Foyer gespielt und plötzlich war das ganze Foyer voller Leute, hunderte von Leuten sind alle durchgedreht auf diese Musik, wir hätten uns das niemals irgendwie erhofft oder so und alle haben total getanzt und es wurde anderthalb Stunden Spektakel. Mhm. Und seitdem war irgendwie klar, okay, wir müssen dieses Projekt irgendwie weitermachen. Mhm. Fernab von der ganz normalen Theaterbühne.
Und das macht ihr auch.
Das machen wir immer noch.
Damit nach wie vor auf. Das heißt, es war für Ashraf dann irgendwann das erste Mal, dass er mit seiner Sita in einem elektronischen Club gespielt hat, oder?
Ja.
Das muss ja für ihn auch ein tolles Erlebnis
das gewesen sein. Ein tolles Erlebnis.
Plötzlich so verfeilte Raver, die auf seine Musik abgehen.
Dann sitzt er in traditioneller Kleidung, wirklich so, im Schneidersitz auf einer erhöhten Bühne, sodass er mit mir auf einer Höhe ist. Mhm. Und dann kam bei dem besagten Konzert auch wirklich eine Frau an, die kam immer näher zur Bühne und war so richtig geflasht davon und fing an, seine Füße, die nackt waren, so anzufassen, immer während er gespielt hat. Und er war erst ein bisschen befremdet und war dann fand es dann aber irgendwie auch gut. So. Mhm. Und jetzt spielt er, es ist so lustig, jetzt spielt er mit mir auf der Fusion, überall auf so Konzerten und ist da aber auch total offen für die ganze Szene, obwohl er selber noch nicht mal Alkohol trinkt oder so, also von Drogen ganz zu schweigen, aber trotzdem ist er in seiner Einstellung so offen, dass er total mit allen Leuten erstmal so total klarkommt und das alles interessant findet und jetzt auch selber total gern tanzen geht und auch im Pudel kommt und die elektronische Musik tanzt und
was ich eigentlich ganz witzig finde, also eigentlich zwei Sachen. Zuerst das eine, weil du gerade meintest, so dass er jetzt auch mitgeht, tanzen und so weiter. Das ist eigentlich, finde ich, ein ganz schönes Beispiel, gerade jetzt heute, wo echt so viel Fremdenfeindlichkeit wieder ist, so wie man auch eigentlich voneinander lernen kann, oder? Wo man also Entgegenentwurf zu diesem, ich habe Angst, da ist was Fremdes und der will mir was wegnehmen, sondern ihr zwei, die eigentlich beide miteinander fremdelt, was will denn der jetzt mit seiner Sita und er so elektronische Musik und plötzlich kommen da so zwei verschiedene Kulturen, sage ich jetzt mal einfach, zusammen und trotzdem hat das ja für euch beide euren Horizont und auch euer musikalisches Empfinden total bereichert, das ist ja total schön.
Total. Obwohl wir beide bei dem geblieben sind, was wir da machen. Weißt, das ist ja, und ich mag dieses Wort Fusion nicht, und das ist auch nicht, was wir machen, weil wir gehen nicht auf den anderen ein im Sinne von, ich muss jetzt irgendwie gucken, wie funktioniert pakistanische Musik oder so, sondern es ist genau das, was ich mache, was mich interessiert und von ihnen auch.
Und trotzdem habt ihr trotzdem eine Sprache gefunden,
eine Sprache,
wo ihr
ja, genau,
kommunizieren könnt.
Genau, deswegen finde ich auch tatsächlich gerade dieses Projekt sehr, sehr wichtig, aus den Gründen, die du gerade angesprochen hast, so was anderes, das steht so total für sich. Man muss es auch nicht groß kommunizieren oder so, sondern es ist einfach ein fertiger Gegenentwurf zu einem Zeitgeist, der jetzt gerade viel zu stark da ist.
Ja, also, leider. Ja. Genau. Und das andere, was ich eben noch gedacht habe, als du meintest, dass du in der Frau an seine Füße gefasst hast, dann dachte ich eigentlich, in Pakistan und Indien gibt es ja diese Guru-Kultur. Er selbst hatte ja auch einen Guru. Und eigentlich ist doch das Klassische, dass man seinem Guru die Füße massiert oder sie küsst. Ja. Und ich dachte eigentlich, so wenn er da oben sitzt und die kommen und fassen seine Füße an, könnte er in dem Moment ja auch so dieses Geschwür haben, so jetzt ist er im Guru-Status. Ich weiß nicht, aber vielleicht geht das auch zu weit und da galoppiert bloß meine Fantasie
mit mir. Wahrscheinlich so ein bisschen. Also. Da ist ja auch für ihn wieder der kulturelle Clash ein bisschen, also er kann dann auch nicht einschätzen, aus welcher Idee heraus macht sie das jetzt gerade, genau. So dass es zumal das dort ja auch in der Situation auf keinen Fall gemacht würde, also einem Sita-Meister, der nun mal ist, dem würde man niemals so nahe kommen.
Schon das gar Konzert. Nicht. Also, nee. So total distanzlos und grapsch.
Das gegenteilige Beispiel, also war so, wir waren dann auch zusammen in Pakistan auf Tour und dann war ich bei einem klassischen Konzert von ihm als Gast und das war eigentlich so in so einem privaten Rahmen, so ein bisschen so eine kleine Villa in Islamabad und
wow, da bist du mit hingereist.
Ja.
Wow, cool.
Ja. Und da war das in so einem Wohnzimmer von so etwas wohlhabenden Leuten, da waren dann so dementsprechende Gäste auch privat eingeladen und irgendwie
also nervös.
Ich war schon nervös ein bisschen tatsächlich, da wusste ich nicht so richtig, wie verhält man sich jetzt so und da saß ich dann so gegenüber von ihm, recht nah an der quasi Bühne, da gab es keine Bühne, die saßen einfach auf Teppichen auf dem Boden und es dauerte dann doch alles noch sehr, sehr lange und für mich war dann doch die ganze Zeit so im Schneidersitz sitzen, was man da eigentlich dann doch so macht, dann irgendwann unbequem. Es gab auch für mich dann keine Unterhaltung oder so im Sinne von, ich bin so ein bisschen weggedriftet, ich kannte die Leute alle nicht und war da so für mich und es war keine Musik und so und es dauerte immer länger und dann habe ich so die Beine so ein bisschen ausgestreckt und das gar nicht so richtig geschnallt und dann kamen später Leute zu mir in dem Moment nicht und meinten, das wäre aber sehr, sehr unrespektvoll gewesen, dem vor mir sitzenden Musiker die Beine so entgegenzustrecken. Das könnte man auf keinen Fall machen. Und ich so, okay, ja stimmt, wenn wir es jetzt so sagen, verstehe ich das schon, aber in dem Moment habe ich es dann doch nicht gemerkt, so.
War ja auch keine böse Absicht.
War auch überhaupt keine böse Absicht, aber ich kann schon verstehen, dass das da nicht so respektvoll rüberkam. Und zwar dann auch in Ordnung, weil ich ein Freund war von Ashraf und so, aber.
Konntest du dann erklären, warum?
Ja.
Aber stell dir mal, wenn man das auch nicht gewöhnt ist, ne, so wenn du so eine Weile im Schneider sitzt, wenn er voll die Beine schwer. Ich war mal meditieren. So, und dann, das ging auch eine halbe Stunde oder so, ich bin gestorben. Ich dachte jetzt, nicht bewegen und so. Und danach waren mir voll, die Beine waren voll taub. Ich konnte gar nicht mehr aufstehen, tausend Ameisen und erst mal wieder aufwecken.
Genau, so war das. Und dann letztes Mal ausstrecken und so.
Und dann habt ihr da aber auch zusammen Musik gemacht in der Villa, oder?
Nee, in dem Fall nicht. Aber wir haben andere Konzerte gespielt. Okay. Und dann, wenn er da ist, dann ist er dann doch schon eine sehr, sehr große Nummer dort. Und dann wird er natürlich auch ganz viel gefragt, ob er nicht hier und da noch spielen könnte. Und es ergibt sich von einem auf den anderen Tag Konzerte irgendwie. Das war für uns auch so. Wir hatten, ich glaube, geplant, nur zwei Konzerte vom Goethe-Institut, die haben dann auch die Reise finanziert und dann waren wir vor Ort und dann war das irgendwie so ein Selbstgänger. Wir waren dann wie im Radio eingeladen, dann haben wir andere Leute mitgekriegt, dann haben wir an der Uni gespielt, das auch von einem Tag auf den anderen. Dann haben wir so bei so einer ganz absurden, reichen Party gespielt, am Speckel von Lahore. Da hatten die so eine Villa, wo dann auch eben Neureiche irgendwie so eingeladen waren.
Wie kann ich mir das bildlich vorstellen? So Maharaja-mäßig, so ein Palast oder?
Nee, nicht ganz so. Also es war so, man fährt so aus der Stadt raus und kommt durch immer ärmere Viertel, also richtig Land, so, wo die Leute überhaupt kein Geld haben und dann plötzlich aber direkt neben dem Dorf sind dann so Landhäuser, gar nicht so groß, sondern ähnlich vielleicht wie hier so ein bisschen wie so 70er Jahre Villen oder so, also flach baut. So jetzt gar nicht so bombastisch, aber dann doch so, dass da Leute ankommen und ihren Schlüssel stecken lassen im Auto und es gibt jemanden, der das Auto einparkt und nur für den Abend hatte der seinen Fußboden im Wohnzimmer mit komplett LED ausgelegt, so einen extra Fußboden eingezogen mit Lampen und so und da
so ein Disco-Floor.
So ein Disco-Floor. Das war richtig wie eine Wohnung mit Wohnzimmer, okay. Schlafzimmer okay. und so weiter. Ne? Und das Wohnzimmer war sehr groß und so, weiß nicht, vielleicht 60 Quadratmeter oder 80 oder keine Ahnung. Und dann hat er das alles ausliegen lassen mit Stufen und so. Und dann gab es eine so eine Backup-Band und verschiedene Sänger und Sängerinnen. Mhm. Das ganze Programm war halt eigentlich so ja, pakistanische klassische Popmusik okay. und so dazwischen. Und es waren wohl auch recht bekannte Sängerinnen und Sänger. Und dann waren wir also als Special Guest eingeladen. Und dann waren die Leute auch ein bisschen überfordert, weil das andere war wirklich so, natürlich ganz normal so.
Ja, so ein bisschen so richtig Pop halt.
Ja, Pop, so eigentlich schon mit Schlagzeug, mit so. Pop mit sehr pakistanischem Einschlag. So. Okay. Dann kommen wir dann mit der Elektronik an und der Oldschool Sita, auf der einen Seite ist Sita da auch schon ein bisschen Oldschool. Also die jungen Leute sagen so, die hören solche Musik gar nicht mehr so richtig. Genau. Die kennen das so, wenn im Fernsehen, wenn so Katastrophen gezeigt werden, Tsunamis, dann läuft da immer diese alte Sita-Musik im Hintergrund.
Zur Beruhigung.
Ja, das ist so die Klasse dort. Ja. Die jungen Leute hören dann irgendwie so moderne Pop-Songs. Mhm. Kann man sich so vorstellen, wie die so klingen. Die klingen jetzt auch nicht anders als woanders. Vielleicht von der Art der Stimmung oder so ein bisschen schon, aber sind natürlich so Beats, wie man sie so kennt, irgendwie so. Und das Ganze war so eine komische Mischung. Also ich habe mich da auch. Glaube ich, in Deutschland würde ich so ein Gig nicht annehmen in dem Kreis von Leuten, der da gekommen ist. Da war das natürlich irgendwie was anderes. Da fand ich es auch sehr spannend, das mal zu erleben. So wäre jetzt auch schade gewesen, wenn es das einzige Konzert gewesen wäre, weil das war jetzt spannend auf einer anderen Ebene, nicht auf einer Ebene, nicht auf einer zwischenmännlichen oder musikalischen Ebene, eher nicht so.
Ist ja auch schade, wenn es eigentlich, sag ich mal, wenn Publikum und Band nicht zusammenpassen, sag ich mal. Genau. Hat eigentlich keiner auf keiner Seite so richtig Spaß. Selbst wenn hinterher die Bezahlung total großartig ist.
Ja, voll,
es macht einfach keinen Spaß. Also Geld ist dann auch nicht alles. Also
nee, das stimmt.
Ist cooler, du hast irgendwie Leute, die Musik geil finden und abgeben.
Auf jeden Fall,
also wenn du dann noch bezahlt wirst, umso besser. aber das andere Beispiel ist irgendwie, das macht auch keine Freude.
In dem Fall war das noch lustig, weil dann da normalerweise ist ja Alkohol ja verboten und da gab es dann aber irgendwelche Kanäle und es durfte auch nicht gefilmt oder werden und auch nicht weitererzählt werden, aber es gab dann Alkohol. Und dann die Leute waren auch dann relativ schnell ganz gut angetrunken und haben dann irgendwann angefangen zu tanzen dazu und wussten erst noch nicht so richtig, wie soll ich jetzt wohl tanzen und so. Also es war so absurd und so drüber, dass der ganze Auftritt für mich total spannend war am Ende. So. Also man kann das nicht nach hierhin übersetzen. Also es ist eine ganz andere, es ist da eine total hohe Klasse gewesen, reiche Leute so, aber es hat nichts mit dem zu tun, wie es hier funktionieren würde.
Wahrscheinlich ist es ich dachte, dass wenn du jetzt in Indien in einen Club willst, setzt das ja schon voraus, dass du irgendwie überhaupt über ein bisschen Geld verfügst, um da hinzugehen. Oder gibt es auch so wie hier, gibt es da so eine Underground-Szene, wo die Leute halt...
In Pakistan nur ganz klein, aber das ist sehr, sehr, sehr klein.
Irgendwo...
Manchmal organisieren die so illegale Raves irgendwie so auch. Aber das ist total selten und müssen dann doch auch echt aufpassen. Und Clubs in dem Sinne gibt es eigentlich gar nicht.
Okay.
So. Ist auch nochmal sehr anders als Indien. Mhm. Also den tollsten Auftritt, den wir eigentlich hatten, war dann auch an der Uni. Das war so ein großes Treffen vom ganzen südostasiatischen Raum. Haben sich Studenten da getroffen. Und es war ein Vorlesungsraum, also richtig bestuhlt, mit Bänken sogar. Helles Neonlicht mit oben mit einer Anlage drauf, die dafür gemacht ist. Eine Anlage, die dafür gemacht ist, dass jemand, ein Redner da ist, der was... Ne, der
so
was,
eine Präsentation in der Uni oder
genau. Vortrag hält. So. Also eine schlechte Anlage, schlechtes Licht, überhaupt gar keine Stimmung. Ich habe auch erst nicht verstanden, als wir da ankamen, warum wir eingeladen sind und was wir eigentlich machen sollen. Das macht in dem Moment überhaupt keinen Sinn für mich, da aufzutreten. Und dann wollten sie erst auch eigentlich Ashraf als den Star, dass er die pakistanische Musik dann eben den ganzen Studenten, die aus dem ganzen Raum, südostasiatischen Raum da waren, präsentiert. Und dann war aber Ashraf auch so, ich bin jetzt hier mit Victor auf Tour und wenn, dann muss er auch spielen und so. Und dann hat er halt erst die ersten 20 Minuten alleine gespielt und dann bin ich so dazugekommen. Extrem schrottiger Sound, alles dröhnte und quietschte, aber es war immerhin laut, irgendwie konnte ich immerhin machen. Und auf einmal fingen die ganzen Studenten an, aufzustehen, auf diese Tische zu gehen, auf die Stühle zu gehen und durchzudrehen und total zu tanzen, mitten in einem komplett hell erleuchteten Raum mit schlechtem Sound.
In so einer Osho-Disco.
Ja, sind die durchgedreht, das war so toll. Dass dann irgendwann Leute kamen und also Sicherheitsleute kamen und die wieder beruhigt haben, meinten, die könnt ihr nicht einfach auf die Stühle und Tische springen und so. Cool. Das war ganz toll, hat so einen Spaß gemacht.
Hat dann auch der Funke übergesprungen, hat der eine gute Energie erzeugt.
Ja
super. es klingt so, als wäre es eine gute Entscheidung gewesen, von Dienstlaken nach Hamburg zu gehen. Also ja. Da bist du ja schon weit rumgekommen.
Stimmt, ja. Das ist echt toll. Tatsächlich hat mich ja dann, die Anfänge haben mich dann doch immer weniger interessiert. Also ich verfolge das mittlerweile jetzt auch nicht mehr so, die deutschsprachige Musik oder so. Mhm. Der nächste Schritt wäre jetzt eigentlich irgendwie, keine Ahnung. Also es ist ein guter Standort, um tatsächlich so rumzufahren. Also das finde ich am spannendsten, nach Pakistan zu kommen und da auch noch Musik machen zu dürfen oder nach Ouagadougou, nach Burkina Faso.
Hab ich noch nie gehört, toll. Vorher Ouagadougou heißt das. Toller Name. Das ist
die Hauptstadt von Burkina Faso,
ja. Die heißt so Ouagadougou.
Ja, total super da, ganz tolle Stadt irgendwie. Und dahin zu kommen, macht natürlich nur Sinn, wenn man da was zu tun hat und sonst Leute kennt, sonst ist man nur. Und da ist man gleich schon an der richtigen Schnittstelle. Das ist einfach das Beste, was man machen kann. So. Und dann auch noch in dem Fall mit Leuten von vor Ort. Also so, ich würde jetzt nicht als deutschsprachige Pop- oder Punkband hinfangen, den Leuten das jetzt zu präsentieren. Das im Sinne von Goethe schickt irgendwelche Bands irgendwo hin, ist auch okay, dann sieht man was. Aber meiner Meinung nach braucht man Ansätze von vor Ort. Man muss das irgendwie so mischen. Da muss irgendwie was passieren.
Und diese Kollaboration, die macht es eigentlich.
Die macht es aus, sonst ist man dann doch wieder der Nächste im kulturellen Kolonialismus, der dann dort irgendwie auftaucht. Also das ist ja ein schmaler Grat immer. Da kommt ja ganz stark darauf an, wie tritt man da auf und so. Und ist ja nicht ganz leicht. Und das setzt irgendwie für mich so ein bisschen so eine Kollaboration voraus, fast schon, dass man, wenn man in solchen Ländern spielt, dann da eben auch irgendwie so.
Spielst du manchmal auch solo oder ist es eher so, dass du halt lieber mit Leuten zusammen in Projekten bist oder hast du auch so ein richtiges Solo-Projekt?
Ich habe leider, hätte ich gerne, aber ich komme nicht dazu.
Keine Zeit, okay, also
tatsächlich keine Zeit. Also,
weil es ja auch noch den Pudel gibt.
Ja, genau.
Also, Büro arbeiten.
Ja. tatsächlich gibt es immer mal so ein paar Songs, die dann irgendwie so auftauchen, aber es reicht irgendwie zeitlich nie, um ein komplette Solo-Show aufzustellen und mit der dann auch mal unterwegs zu sein. Ich glaube, ich will das aber dann doch noch mal machen.
Ja, was nicht ist, kann ja noch werden.
Also mit 60
Jahren. Das ist ja egal. Ja. Ja, nichts. Guck mal, es gab doch irgendwann Ende der 90er gab es irgendwie so eine Kollaboration von Louis Austin.
Ja, stimmt.
Und dann ist der doch auch, der hat vorher immer nur in irgendwelchen Hotelbars und hat immer so davon geträumt zu croonen und der hat, ich weiß nicht mit wem das
war. Ich glaube, Matthew Herbert war das sogar, hat er nur einen Remix für ihn
gemacht? Nee, der hat den Remix gemacht und der hat mit so einem, auch mit einem Wiener Musiker, so ein junger Typ, der hat so krasse Elektronik gemacht.
Ja.
Ich habe die Platte auch zu Hause, mir fällt gerade der Name nicht ein. Auf jeden Fall war der auch schon so uralt und hat davon geträumt und plötzlich ist er irgendwie durch die ganzen Clubs getingelt und irgendwie konnte da nochmal so seinen Traum von Frank Sinatra, weil sie auch nicht ausleben. Das war voll cool. Das war super. Also Alter ist kein Grund.
Nee, ist kein Grund. Eigentlich ist kein Grund.
Im Gegenteil. Ja. Du, eine letzte Frage noch, so um das dann abzuschließen, weil du hast da so ein tolles Bild an der Wand hängen mit einem, ich nehme an, es ist ein italienischer Piero, oder?
Ja, ich glaube.
Gibt es dazu eine Geschichte, hast du irgendwie einen besonderen Bezug zu dieser Figur oder gibt es eine Geschichte zu dem Bild, warum du das aufgehängt hast?
Das Einzige, ja, das ist ein bisschen auffällig.
Ja, okay, es gibt noch hier, was ist das? Cinderella auf deinem...
Auf meinem, ja, andere haben so fette Producer, Ledersessel, so Dr. Dre oder so, keine Ahnung. Genau. Und ich dachte, ich mache das Gegenteil, so einen komischen... Kinder- oder Cinderella-Mädchenstuhl, der aber total bequem ist.
So eine Prinzessin drauf.
Das ist meine Art von Producerstuhl. Ja, das Bild, ich bin großer Neapel-Fan und da gibt's so eine Figur, der ist das nicht, aber der sieht sehr stark so aus, so eine alte Figur, so eine traditionelle Figur, die das Neapolitanische so darstellt, also diese Art von... Der hat so ein bisschen den Schalk im Nacken, wie man so schön sagt.
Also auch so eine Art Harlequin.
Ja, irgendwie schon, oder? So eine Figur, ja. Und der sieht ein bisschen so ähnlich aus. Dann habe ich das auf dem Flohmarkt entdeckt und wollte hier eben ein paar Bilder aufhängen und ist bisher bei dem einen geblieben. Aber deswegen habe ich es mitgenommen, weil das so für mich so einen Napoli-Bezug hat. Und
Warum Napoli? Was gefällt dir an Napoli? Warst du da öfter oder hast du Wurzeln neapolitanisch?
Ich würde mir welche herbei wünschen.
Also, du willst abnehmen, wenn du sagst,
ja, man nimmt es mir da sogar ab. Erstmal, bis die merken, ich spreche nicht gut und dann ist es dann nicht mehr. Aber Napoli oder überhaupt ein bisschen Süditalien, Palermo auch, es steht für mich auch für diese Offenheit. Also das ist so ein bisschen, die Mentalität der Leute ist ganz andere als im Norden und die sagen auch oftmals, sie sind keine Italiener, sondern Neapel ist man Neapolitaner und eine Neapolitanerin. Und der Spirit ist ein ganz anderer. Also die Leute sind, die Stadt ist, als wenn man da ist, als wenn man in einer riesen WG leben. Man ist quasi nie alleine, man hört immer alles von allen, aber alle sind auch wahnsinnig freundlich, aber können auch total, also sind auch total Spinner gleichzeitig. Also all die Klischees, die es über Neapel gibt, die stimmen auf eine Art und Weise. Gleichzeitig spielen sie selber dann mit den Klischees und wissen darüber und haben damit aber irgendwie einen Umgang damit gefunden. Und irgendwie behandeln sie aber einen wahnsinnig zuvorkommend immer. Also man muss nur irgendwo an der Ecke rumstehen und nicht genau wissen, wo man hin will. Man muss niemanden fragen, sondern die Leute kommen von selber und sagen, irgendwie kann ich dir helfen und so, das was ist los?
Cool, okay.
In Palermo ist es noch so, dann, wenn man jemanden fragt, sind die Leute total nett und gehen mit einem mit, wenn sie einem den Weg nicht erklären können, weil man es nicht versteht oder so. In Neapel ist es so, dass man noch nicht mal die Leute fragen muss, die kommen von alleine irgendwie so. Also so, die haben irgendwie, ist ein ganz anderes Bild in der Stadt. Also so ist so ein bisschen anarchisch alles und das interessiert mich. Also da wohnt auch, das Proletariat wohnt noch in der Altstadt so. Die sind noch nicht alle vertrieben. Ich hoffe, ja, ich sage es schon selber, noch nicht. Man hat das Gefühl, es geht auch dort schon los, aber es ist schwierig dort. Also es ist ganz viel ungeklärtes Besitzverhältnisse, die Wohnungen sind irgendwie total verschachtelt, teilweise sind irgendwelche Durchbrüche in ein anderes Haus, dann weiß man nicht, wem eigentlich das Haus gehört, die Familie meldet sich gar nicht, weil man es eigentlich renovieren müsste, die haben aber kein Geld oder was weiß ich, also es ist so eine komische Antistaatlichkeit, die natürlich auch schlimme Auswüchse hat, wie die ganze Camorra-Geschichte und so, die gibt es ja auch. Das darf man auch nicht vergessen, aber die auf der anderen Seite auch total viel Positives hat. So.
Also ich meine, allein die Vorstellung, dass so normale Bürger, sage ich mal in Anführungsstrichen, in der Altstadt wohnen. Bitte schon, in welcher deutschen Stadt irgendwie gibt es denn noch irgendwie Leute, die normal verdienen oder wenig oder gar nichts, die in der Altstadt
leben. Ja, oder sogar die leben aber da kommen, die Migranten kommen da unter und so, die gar keine Kohle haben, die wohnen dann unten in dem Bassi, in den auch echt nicht so tollen Wohnungen, sind feucht und dunkel und in der Gasse so, aber es ist auch nicht so schlimm, weil die Leute quasi draußen wohnen. Also die sind in ihren Wohnungen, aber die sind auch davor, die sind mit dem Nachbarn zusammen. Es ist eben irgendwie so totales, also dieser Zusammenhalt da, den finde ich ganz faszinierend. Und genau das ist auch eigentlich irgendwie eine Art von antifaschistischer Stadt auf eine Art, also wenn man das Thema mal groß aufmachen will, es ist in der Tradition, dass da immer wieder andere Herrscher waren und so, sind die von sich aus sagen, erstmal irgendwie das Fremde, da ist mal wieder mein Projekt mit Aschraf, ist erstmal was Gutes irgendwie so, und Neapolitanisch ist eine eigene Sprache, die hat schon was mit Italienisch zu tun, die hat aber was mit Französisch, mit Arabisch, mit Griechisch und mit allem zu tun so, und das sagen Leute auch ganz oft so, auch Leute, die einfache Leute, die auf dem Markt einen Schusterladen haben oder sonst was, die also keinen intellektuellen Background haben, für die stimmt das oftmals genauso. Auch da ändert sich es manchmal gerade ein bisschen, aber nicht so doll wie sonst in Italien, gerade im Norden ganz oft. Also auch der neapolitanische Fußball hat kein Problem mit Faschisten und so. Im Gegenteil, manchmal sogar Freunde von uns machen dann einen antifaschistischen Fußballclub namens Afro Napoli United.
Afro Napoli United, geiler Name.
Die machen so ein besetztes Zentrum und so. Und es gibt über 20 große besetzte Zentren und der Bürgermeister hat die so halbwegs legalisiert. Also die können momentan nicht geräumt werden und so. Es ist gut. Hat eine gute Flow in der Stadt.
Noch irgendwas, was du jetzt gerne noch erzählt hättest und du denkst, wieso hat sie überhaupt nicht danach gefragt?
Ich weiß nicht, jetzt haben wir alles schon so breit angesprochen. Da könntest du noch einen Link mit reinnehmen, dieses Burkina Faso-Projekt. Da waren wir jetzt, das hat mit diesem Hayusom-Theaterprojekt angefangen. Mittlerweile habe ich aber mit den Bühnenbildnern von dem Hayusom-Stück ein neues Projekt oder ein anschließendes Projekt dort gemacht, weil es uns da auch so gefällt vor Ort, weil der Patrick Cabré ist zwar Musiker, aber der hat auch einen Verein dort, der angefangen hat, mit Straßenkindern aus dem Viertel den Musikunterricht zu geben und denen auch Musikinstrumente zu kaufen. Cool. Das finanziert er tatsächlich so, indem er, wenn er in Europa auf Tournee ist, seine eigene Gage irgendwie aufteilt zwischen persönlichem und den Rest gibt er dem Verein, der dann irgendwie Sachen für Kinder kauft. Und der Verein wächst immer mehr und jetzt geht es darum, Grundstücke zu kaufen, so viel im Speckgürtel der Hauptstadt, weil auch da schon internationale Großkonzerne Land wegkaufen, um dann da irgendwie Reis anzubauen, nach China zu verschicken oder sonst was. Und da kauft er mit seinem Verein, Grundstücke und gibt das, vergesellschaftet das quasi. Ne? Und es gehört nicht ihm als Person, sondern dem Verein. Und da haben wir ihm jetzt geholfen bei einem Projekt, das nennt sich Soul Air Silmondé. Also Silmondé ist sein Verein und wir haben Soul Air Silmondé gegründet, haben mit ihm zusammen ein weiteres Land gekauft. Und die anderen Bühnenbilder haben einen ganz tollen, riesigen Turm hingestellt, der oben Solarzellen hat, das Dorf, wo er ist, mit Strom versorgt, mit Licht und Strom. Und wir haben dann in diesem Turm im ersten Stock quasi ein Konzert gespielt, der Patrick und ich, und für die Landbevölkerung. Und die meisten Männer waren noch arbeiten, es war so relativ am Sonntag, 18 Uhr oder so. Und da waren dann nur Kinder und Frauen und die haben dann alle angefangen zu tanzen irgendwann und so. Und die Sonne ging langsam unter und der Strom funktionierte schon. Wir wurden beleuchtet von eigenem, aus eigener Kraft quasi. So. Und es war so, es war ganz toll, was... Das ist das aktuelle Projekt in Burkina Faso.
Wenn ihr noch mehr über das Projekt Solaire Silmondé von Viktor Marek erfahren wollt, dann schaut mal auf der Webseite nach solairesilmondé.org. Ja, damit sind wir auch schon wieder am Ende vom heutigen Schallwandler angelangt. Mein Name ist Manuela Krause. Es war mir wie immer ein großes Vergnügen und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis dann.